Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Shanli Anwar.
Im Alter von 91 Jahren ist der Designer Luigi Colani gestorben. Warum hat der Kurvenfan eigentlich bis ins hohe Alter noch gearbeitet?
Das ist die Frage, die ich mir sehr oft stelle. Es gibt zu viel Arschlöcher im Design und viel zu wenig Individuen. Wenn es die gäbe, würde ich sogar denen hinterherlaufen.
Luigi Colani. Wir sprechen gleich ausführlich in Deutschlandfunk Kultur über den Designer, der alles Mögliche erfunden hat. Von Autos, Design, Flugzeuge bis hin zu Katzenklos mit seinem typischen geschwungenen Formen. Er galt als der Vater des futuristischen Designs, also kurvenreiches, organisches, ergonomisches Biodesign. Dafür wurde der Designer Luigi Colani verehrt, aber mehr in Asien, wo er viele Jahre in Japan und China lehrte und lebte. Auf die Frage, warum Colanis Design sich in Deutschland weniger durchgesetzt hat, antwortete der ja zu exzentrik, ein bisschen auch neigender Bildhauer, Flugzeug- und Autobauer so.
Stell mir doch diese Frage nicht. Die muss an die Holzköpfe gestellt werden, die bei Mercedes und in den großen LKW-Firmen das Sagen haben. Die wollten natürlich nicht, dass der Colani ihnen die Wurst vom Brot nimmt.
Luigi Colani, der gebürtige Berliner, ist jetzt mit 91 Jahren gestorben. Wir erinnern uns an diesen schildernden Designer gemeinsam mit dem Direktor des Vitra Design Museums, Matteo Kries. Hallo Herr Kries.
Hallo, guten Tag.
Also nicht nur futuristische Autos, LKWs in diesem kurvenreichen Design, sondern eben auch Fotokameras für Canon oder auch die ergonomische Computermaus hat Luigi Colani mitgestaltet. Was ist so der erste Gegenstand, wo Sie dran denken müssen beim Namen Colani?
Mir kam, als ich hörte, dass er gestorben ist, als allererstes ein nicht so bekannter Entwurf in den Sinn, und zwar die Kugelküche. Das ist eine Küche, die Colani in eine einzige Kugelkapsel hineingepackt hat und die in der Zeit, in der sie entstand, auch so ein bisschen die Begeisterung für das Space Age, also für das Leben in solchen autonomen Raumkapseln widerspiegelte.
Eben rund, kugelig, kurvig, das liebte Colani sehr, war selber charakterlich aber so für seine massiven Ecken und Kanten berühmt auch, fängt ja auch bei seinem Vornamen vielleicht schon an. Aus Lutz machte er kurzerhand selbst Luigi. Warum eigentlich?
Ja, Sie müssen sich vorstellen, in der Zeit, als Colani auf die Bildfläche trat, in der Nachkriegszeit, da war das italienische Design das Nonplusultra. Es gab die ersten großen Designstars aus Italien, Ettore Sozzas zum Beispiel. Und Italien galt also als der Inbegriff des Stils, des eleganten Designs. Und da nannte sich eben ein deutscher Designer dann auch so wie ein italienischer. Man guckte nach Italien und gleichzeitig war Colani aber auch in einer gewissen Dickköpfigkeit, die ja auch gerade in dem Zitat eingangs herüberkam, dann doch wieder recht deutsch, würde ich sagen.
In welcher Tradition sah sich Colani vielleicht gestalterisch? Bauhaus kritisierte er ja heftig. Wem eiferte er eher nach?
Er steht in der Tradition der Designer, die von der Natur lernen wollten. Also Sie haben ja schon das Wort Biodesign gebraucht, Biomorphismus gab es auch schon vor Colani. Das können Sie eigentlich zurück bis zu Leonardo da Vinci verfolgen. Dann war es im Jugendstil eine wichtige Linie, dass man die Formen der Natur imitieren wollte und die Funktionalität in der Natur erkannt hat und sie dann auf die Objekte übertragen wollte. Aber auch im 20. Jahrhundert gab es Gestalter wie den Amerikaner Buckminster Fuller, die das weiter praktiziert haben. In dieser Linie stand dann auch Colani und war ein wichtiger Vertreter.
Was würden Sie sagen, wie wird Luigi Colani jetzt in Erinnerung bleiben? Also welchen Rang wird er einnehmen? Ein Mann, der in den letzten Jahren auch profane Gegenstände wie Katzenklos gestaltet hat.
Ich würde sagen, er wird in Erinnerung bleiben als ein großer Solitär im Design, ein Visionär, der sicherlich in vielen Momenten seiner Laufbahn, seiner Zeit voraus war, der Dinge vorweggenommen hat. Dann aber auch wieder jemand, der immer so ein bisschen am Rande oder vielleicht auch manchmal neben der Entwicklung des Designs stand. Er hat es sich selber oft nicht leicht gemacht, weil er sich eben gerne gestritten hat und dann auch gerne mal Kritik rausgehauen hat, die vielleicht etwas überzogen war. Also er war ein streitbarer Geist und er schwamm aber auch gegen den Strom. Also er hat eigentlich nie diese Moden mitgemacht, sondern hat dieses Interesse am Biomorphismus ab den späten 50er Jahren bis vor kurzem durchgezogen und ist immer dieser Sache treu geblieben.
Matteo Gries, Direktor des Vitra Design Museums, erinnerte mit an den Designer Luigi Colani, der im Alter von 91 Jahren verstorben ist. Danke für das Gespräch.
Gerne.
Die Pionierinnen der elektronischen Musik, diese sichtbar zu machen, mehr über ihre Musik, ihren Werdegang und ihre versteckten Verbindungen. Darum geht es im Buch Hidden Alliances. Herausgeberin ist Elisabeth Schimana, ist selbst eine dieser Pionierinnen, österreichische Komponistin, Performerin und Radiokünstlerin, außerdem auch künstlerische Leiterin des IMA, Institut für Medienarchäologie in Österreich. Frau Schimana hat nachgeforscht, Interviews geführt und wir wollen mit ihr jetzt über diese Hidden Alliances sprechen. Hallo nach Wien.
Guten Tag.
Sie haben ja den Sammelband mit Porträts von 20 Künstlerinnen aus dem Bereich der elektronischen Kunst und Musik im Rahmen einer gleichnamigen Ausstellung entwickelt. Was hat es mit diesem Titel Hidden Alliances auf sich?
Also der deutsche Titel wäre dann auch versteckt verbunden. Es geht darum, erstmal diese Pionierinnen besser sichtbar zu machen, ganz allgemein, aber dann auch aufzuspüren, was die eigentlich auch miteinander zu tun haben oder hatten, ja. Und im Zuge der, also die Ausstellung Hidden Alliances war letztes Jahr im Rahmen der Ars Electronica im Lentos. IMA hat 10 Videoporträts gemacht von 10 Künstlerinnen aus dem Bereich der elektronischen Musik, Kunst. Und die wurden in dieser Ausstellung gezeigt, inklusive Artefakte und begleitend mit einem Performanceprogramm. Und das Buch ist nochmal eine Erweiterung, weil ich jetzt alle 10 Künstlerinnen gefragt habe, doch noch eine weitere zu empfehlen. Also sind es jetzt in dem Buch nicht 10, sondern 20 Künstlerinnen, über die hier geschrieben wird.
Unter diesen Künstlerinnen ist auch die Pionierin, die 1938 in Pennsylvania geborene Musikerin Mary Ann Amashé. Wir hören kurz in ihr Stück Sound Characters mal rein. Mary Ann Amashé ist vor 10 Jahren verstorben. Warum sind solche Frauen, Frau Schimana, in der elektronischen Musik eher verborgen geblieben?
Das ist eine schwierige Frage, die ich eigentlich nicht wirklich beantworten kann. Weil genau diese Frage habe ich mir eben auch gestellt, warum das so ist. Und habe insofern darauf reagiert, dass ich eben begonnen habe zu recherchieren. Also ich habe in den 80er Jahren elektronische Musik in Wien studiert, ich habe die Elektroakustik gemacht, ich habe Musikwissenschaften studiert und habe in meinem ganzen Studium nie etwas, aber nicht von einer einzigen Künstlerin, Komponistin, wie auch immer man sie nennen will, aus dem Bereich der elektronischen Musik gehört. Wobei bei in mir dann die Frage auftauchte, ist das wirklich so? Gibt's die wirklich nicht oder gibt's die doch und warum wissen wir nichts davon? Ich muss sagen, es hat sich seit den 80er Jahren natürlich schon einiges geändert. Es gibt einige Initiativen wie die Plattform von der Electric Indigo, die Female Pressure Plattform, die mehr in diesen Club-Kontext hineingeht. Es gibt das Heroines of Sound Festival in Berlin. Es gibt eben IMA mit der IMA Fiction Serie und es tut sich so jetzt doch rund um den Globus, wird ein gewisses Bewusstsein sozusagen
langsam,
dafür geschaffen.
Langsam tut sich was. Sie haben sich ja auch genauer damit beschäftigt, welche Rolle Frauen in der elektronischen Musik gespielt haben. Wir wollen über diese Frage an einem konkreten Beispiel sprechen, der argentinischen Komponistin Beatriz Ferreira. Wir hören mal kurz ein Stück von ihr. Beatriz Ferreira. Ferreira. Demeure Aquatique ist das. Welche Rolle hat Ferreira in der elektronischen Musik gespielt?
Also Beatrice Ferreira hat eine sehr bedeutende Rolle gespielt, und zwar in der CRM rund um Pierre Schaeffer. Sie war mit in dieser ersten Gruppe, eben Gruppe de Recherche Musicale. Also die haben Recherchen durchgeführt überhaupt zu Klang an sich und haben alle möglichen Papers rund um den Globus gesammelt, ausgewertet und versucht, eine Charakteristik von Klangeigenschaften zu erstellen. Und genau in dieser Gruppe war Beatrice Ferreira quasi als Forscherin schon mit dabei, ja, und hat da eigentlich einen sehr wesentlichen Beitrag geleistet zu diesem Buch und der erscheinenden LPs mit diesen Solfège de Sonore, die dann ja eigentlich im Laufe der Zeit nur mehr Pierre Schaeffer zugeschrieben wurden. Und Beatrice Ferreira, weil auch in meinem Studium habe ich natürlich davon gehört, in der Geschichte der elektronischen Musik, aber eine Beatrice Ferreira ist dabei eigentlich nicht mehr aufgetaucht. Und darüber wurde zum Beispiel nicht mehr berichtet, was für einen wesentlichen Anteil sie eigentlich sowohl an dem Buch als wie an den erschienenen LPs mit den Beispielen hatte.
Also ist das vielleicht typisch, dass es eine Zusammenarbeit und die Frau, die mit dabei ist, wird unsichtbar?
Leider. Ich hoffe, das hat sich geändert. Aber wenn wir in der Geschichte zurückgehen, leider sehr oft, dass dann die Leistungen der weiblichen Forscherinnen, Komponistinnen im Laufe der Zeit einfach verschwinden.
Vielleicht hat es ja auch mit bestimmten Vorurteilen und Klischees zu tun, die es gegenüber Frauen und Medien bzw. Technik gibt. Das ist ja sehr vorurteilsbelastet, dieses Feld.
Ist es, ja, nach wie vor. Ich meine, auch hier ändert sich's, aber es gibt noch immer viele Situationen, wo ich als Künstlerin, die halt sehr viel mit Technologie arbeitet und dann auch halt im Klangbereich sehr viel mit Technologie arbeitet, doch immer wieder die Kollegen sehr verwundert sind, ja, über gewisse Kompetenz, die man dann doch hat.
So nach dem Motto, haben Sie das selbst programmiert oder haben Sie es machen lassen?
Genau, haben Sie das selbst programmiert oder wo Sie glauben, Sie können mir irgendetwas unterjubeln an Klangeinstellungen.
Mansplaining auch in der elektronischen Musik. Gut. Ja, passiert. Komponistin Elisabeth Schimana, in dem von ihr herausgegebenen Buch Hidden Alliances, versteckt verbunden, erzählen ja 20 Künstlerinnen bzw. 10 und dann erzählen die nochmal von 10 weiteren der elektronischen Musik und Kunst ihre Geschichte und dabei werden eben auch die Beziehungsgeflechte deutlich. Erschienen ist das Buch im Hatje Kanz Verlag. Danke, Frau Schimana.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
In Los Angeles sind die Creative Emmys vergeben worden. Zu den Abräumern gehört die Fantasy-Saga Game of Thrones. Die letzte Staffel der Serie gewann 10 der US-Fernsehpreise für künstlerische Kreativität. Die Dokumentation Free Solo und die Dramaserie Chernobyl bekamen jeweils 7 Auszeichnungen. Die TV-Preise werden traditionell eine Woche vor den weit wichtigeren Primetime-Emmys vergeben. Dabei liegt der Fokus auf technischen Aspekten und Kunstgriffen, mit denen sich Produktionen von anderen abheben. Katharina Wilhelm.
Auffällig war, dass die Auszeichnungen an viele diverse TV-Sendungen gingen. So wurde die Netflix-Show Queer Eye 4-mal ausgezeichnet. In der Sendung werden Menschen umgestylt, beraten von einem schwulen Expertenteam. Dabei werden oft auch Probleme wie Homophobie oder Rassismus angesprochen. Auch die Sendung RuPaul's Drag Race, eine Art Topmodel-Show für Drag Queens, wurde 3-mal ausgezeichnet.
Die ARD hat den Streit um das Auslandsmagazin Weltspiegel beendet. Eine Vorverlegung auf einen Sendeplatz um 18.30 Uhr im Ersten komme nicht in Frage, teilte ARD-Programmdirektor Harris mit. Das Format der Sendung werde weiterentwickelt. Die ARD sei sich der Bedeutung der Auslandsberichterstattung und ihres einzigartigen Korrespondentennetzes sehr bewusst, so Harris. Mit dem Ende der Lindenstraße soll der Sonntagvorabend im Ersten ab April 2020 neu gestaltet werden. Die Überlegung, die Sportschau möglicherweise direkt vor der Tagesschau auszustrahlen, hatte für Kritik gesorgt. Der traditionsreiche Weltspiegel hätte dann auf einen früheren, weniger attraktiven Zeitpunkt umziehen müssen. Menschenrechtler sehen in Indien die Sprachenvielfalt bedroht. Sie verweisen auf die Verfassung, wonach es 22 Hauptsprachen gibt, obwohl mehr als 121 Sprachen gesprochen würden. Wenn Indiens Regierung nun Hindi zur nationalen Sprache erklären wolle, dann sei dies ein Anschlag auf die Vielfalt der Kulturen im eigenen Land und in der Welt, kritisierte der Direktor der Gesellschaft für bedrohte Völker Delius in Göttingen. Delius bezog sich auf jüngste Äußerungen von Indiens Innenminister Shah, Hindi zur nationalen Sprache des Landes zu erklären. Aus Sicht der Gesellschaft für bedrohte Völker wollen Hindu-Nationalisten mit ihrer Sprachenpolitik die Hinduisierung des Landes vorantreiben und Minderheiten weiter ausgrenzen. Der Sänger der US-Rockgruppe The Cars, Rick Ocasek, ist im Alter von 75 Jahren gestorben. Das bestätigte die Polizei in New York. Demnach wurde der Musiker am Sonntag in Manhattan leblos in seiner Wohnung gefunden. Die New Wave Band wurde in den 1970er und 80er Jahren mit Songs wie Just What I Needed und My Best Friend's Girl bekannt. Antje Passenheim.
Die Cars waren auch bekannt für ihre Musikvideos, Ocaseks Markenzeichen, wirres dunkles Haar und Sonnenbrille. Bis 1987 haben die Cars 6 Alben veröffentlicht. 1988 trennten sich die 5 Musiker, kamen dann 2011 wieder zusammen und brachten ein weiteres Album auf den Markt. Erst vergangenes Jahr war die Band in die Hall of Fame aufgenommen worden. Über seine Zeit mit den Cars hat Ocasek dem Rolling Stone Magazin gesagt, es ist wie eine Lebenszeit.
4 junge Männer fahren in bunten Klamotten im roten Cabrio durch Leipzig kurz nach der Wende und rappen. In den 90ern ist das noch neu und nennt sich Sprechgesang. Die Fantastischen Vier, Fanta 4. Sie feiern mit Dida den ersten großen deutschen Hip-Hop-Hit und Fanta 4 steigern dann auch in den 90ern und darüber hinaus ihren Star-Status, verkaufen Millionen Singles und Alben. Und jetzt, zum großen Jubiläum, 30 Jahre nach der Gründung, schaut sich die Kinodokumentation Wer 4 sind an, was diese 4 in die Jahre gekommenen Herren noch heute so zusammenhält. Kollege Axel Ramlow hat sich diesen Film angeschaut. Wie sehr ist das denn ein Rückblick?
Also es gibt natürlich alte Fotos und alte christliche Videos vom Ende der 80er, bunte Klamotten und man kann dann so Rap hören, wo Haus noch auf Maus gereimt wird. Es gibt auch Videos von diesem Durchbruch mit Dida aus dieser Zeit, auch von anderen großen Erfolgen. Das erste Konzert, das dann auf einmal völlig überfüllt ist und die Band kann das selber überhaupt nicht richtig fassen. Es gibt rückblicksmäßig auch ganz nette Kennenlerngeschichten. Die beste ist eigentlich die. Einer der 4, Thomas D., der trifft seinen späteren Bandkollegen Hausmarker auf einer Hip-Hop-Party. Er gibt ihm dann eine Visitenkarte, weil er ihn rappen gehört hat. Und Hausmarke denkt sich, jetzt bin gerade entdeckt worden. Am nächsten Tag ruft er da an und am Telefon ist dann Hallo, Friseursalon, weil Thomas D. zu diesem Zeitpunkt da eine Ausbildung gemacht hat. Und das erzählen die einfach gut. Die sind ja alle 4 begnadete Erzähler und Bühnenpräsenzen. Und damit ist das auch von der Menge her eigentlich genau richtig, weil der eigentliche Film spielt im Hier und Jetzt und begleitet die 4 dabei, wie sie versuchen, ein neues Album aufzunehmen. Also wie diese 4, ich nenne sie jetzt einfach mal Opas in der Jugendkultur Hip-Hop, sich nochmal zusammenraufen, weil sie nicht richtig aufhören können.
Also sie wollen es nochmal wissen. Und Das ist dann spannend nach 30 Jahren Bandgeschichte?
Ja, und das ist genau deswegen spannend, weil das mittlerweile so schwer zu sein scheint. Also zum Beispiel am Anfang kommen die alle in einer Hütte zusammen und wollen erst die Ideen zusammensammeln. Da sitzen dann also diese 3 Rapper, diese mega erfolgreichen Männer auf einer Couch und starren in ihre Laptops und es passiert nichts, weil denen einfach nichts mehr einfällt. Und irgendwann kommen die zu der Erkenntnis, wir brauchen Hilfe, geben das ganz offen zu. Wir brauchen also Leute von außen, die uns beim Texteschreiben helfen und nennen das dann auch Beatmungsgerät für die Band.
Betreutes Texten.
Betreutes
quasi.
Texten, genau. Von anderen sagen. Rappern, um da irgendwie wieder auf ein paar Ideen zu kommen. Ist ja aber vielleicht auch normal nach 30 Jahren.
Ja.
Anderes Beispiel: Diese Songs sind irgendwann fertig, ja, und dann proben die diese Songs, aber es fällt ihnen halt einfach nicht ein, wie der Text geht von ihren alten Hits. Was mache ich dann, wenn ich 50 Jahre alt bin und Rapper bin? Ich hole erst mal meine Lesebrille, mache meinen Laptop auf und google meine eigenen Texte. Und das ist einfach nett zu sehen, weil das sind 4 charismatische deutsche Musikstars und die stemmen sich gegen das eigene Scheitern, haben Spaß dabei und dann schaut man auch gerne zu.
Also das ist jetzt viel Altern im Hier und Jetzt. Wo ist dann die Verbindung zu den Rückblicken und dieser Suche?
Also ich würde sagen, das ist ein Film über Freundschaften, die sich im Laufe von Jahrzehnten ändern. Die sagen alle 4 unabhängig voneinander, was wir heute haben, das ist eine Arbeitsfreundschaft. Wir kommen zusammen, um zu arbeiten, damit sind wir erfolgreich. Ansonsten rufen wir uns nicht an, wir haben uns nichts Privates mehr zu sagen, wir haben jeder unser eigenes Leben. Und der Tenor ist aber, das ist auch okay so, weil unsere Freundschaft, die ist vielleicht abgekühlt, aber die ist so tief. Das muss kein Widerspruch sein. Und im Film wird das oft thematisiert und einer der Rapper, Smudo, der beschreibt das Verhältnis eigentlich ganz gut.
Was wir haben, ist eine Identität. Ob wir wollen oder nicht, wir 4 sind die Fantas. Jeder von uns ist das. Das spielt eine Rolle in allem, was wir machen, in wirklich allem. Wir würden Jobs, die wir sonst noch machen, im TV oder in der Foodbranche oder klamottenmäßig oder mein Muttersporler oder was weiß ich, nicht machen, wenn wir nicht im Kern die Fantas wären.
Und da ist für mich der Mehrwert des Films, weil ich glaube, das kennt jeder, da muss man kein Rapstar sein, das Verblassen von Freundschaften mit Leuten, mit denen man groß geworden ist. Auch die Frage, wie man damit umgeht eigentlich mit diesem Verlust. Und der Film plädiert da, so sehe ich das, einfach für Gelassenheit.
Also kann man dann sagen, dass auch Menschen vielleicht an dieser Dokumentation Spaß haben könnten, die keine Fanta 4-Fans sind?
Also ich glaube maximal Fans von Clouseau, dem Sänger aus Airport, weil das ist ein sehr prominenter Freund der Band. Aber ansonsten würde ich eher sagen nein, weil dafür ist es mit 100 Minuten zu lang. Es ist der eigene Fanta 4-Kosmos und es ist auch ein Stück weit zu konventionell. Dafür, dass es noch mehr Musikfans interessieren würde, müsste es, glaube ich, auch kritischer mit den Fantas selber umgehen. Man müsste sich die Fantas mehr anschauen als eine Art Beweisbild dafür, dass sich Popkultur, dass sich auch Rap massiv verändert hat. Aber das passiert nicht. Dabei geht es da auch sehr viel zu erzählen. Die Fantas haben ja unter anderem auch ein Label mal gegründet, 4Music. Haben damit große, wichtige Rapper hervorgebracht. Freundeskreis, Casper. Da hätte man viel über die verschiedenen Generationen im Rap erzählen können. Das passiert aber alles nicht. Das finde ich ist schade. Man hätte auch ganz junge Rapperinnen und Rapper mal fragen können, kennt ihr die Fantas eigentlich noch? Mhm. Und nehmen wir mal an, die hätten Nein gesagt. Dann wäre das trotzdem okay gewesen. Damit hätten die umgehen können. Aber dann wäre es auch eine andere Dokumentation geworden.
Also offenbar etwas mehr Nostalgie. Jetzt in den Kinos, Wer 4 sind, die Dokumentation über 30 Jahre Bandgeschichte der Fantastischen 4. Und Regie hatte Thomas Schwedemann. Das 15. Wochenende in Folge sind Menschen in Hongkong für Demokratie und Freiheitsrechte auf die Straße gegangen. Und jetzt gibt es auch einen Soundtrack zu den anhaltenden Demonstrationen. Den Protestsong Glory to Hong Kong. Dieser Protestsong wird schon als inoffizielle Nationalhymne von einigen gefeiert. Entstanden ist Glory to Hong Kong kollaborativ, also eine Gemeinschaftsproduktion, an der viele Menschen mitgetextet haben in einem Online-Forum. Und mittlerweile wird der Song auch auf großen Flashmobs gesungen, zum Beispiel in Einkaufszentren. Wir haben mit dem langjährigen China-Korrespondenten der Taz, Felix Li, vor der Sendung gesprochen über die Entstehung und die Bedeutung dieser Musik für die Proteste in Hongkong. Bei den Protesten 2014, Herr Li, die sogenannten Regenschirmrevolution, wurden ja noch Hymnen anderer Länder gesungen, beispielsweise von der US-Bürgerrechtsbewegung We Shall Overcome. Ist das jetzt eine Neuheit, dass dieser Song entstanden ist?
Ja, definitiv. Also es hat auch damals schon so einige eigene Hongkonger Lieder gegeben, aber nicht eine eigene Komposition. Und das ist dieses Mal besonders. Also seit letzter Woche kursiert dieses Lied. Das wurde erstmals gesungen bei einem Fußballspiel Hongkong gegen Iran. Hongkong verlor, aber dieses Lied wurde dort angestimmt und wenig später kursierte das im Internet und dann war es plötzlich in der ganzen Stadt verbreitet. Und was besonders beeindruckend war, jetzt am Wochenende haben sich überall spontan Flashmobs gebildet, in Parks, in Shoppingcentern, in Kaufhäusern, auf den großen Straßen. Und es waren immer jeweils Tausende, die dann spontan ihr Handy gezückt haben, wo das Lied dann angezeigt war und mitgesungen haben. Also die Teilnehmerzahl zeigt auch, wie breit dieser Protest inzwischen ist und nicht nur von einigen Studenten und jungen Leuten getragen wird, sondern wirklich von der breiten Masse.
Das Interessante ist ja, dass auch eine größere Masse eben mitgetextet hat. Ein junger Musiker mit dem Pseudonym Thomas DGX hat eine erste Version auf YouTube veröffentlicht und dann wurde in der Netzcommunity immer weiter gedichtet, wenn man so will. Wenn wir jetzt den Text uns anschauen, wie kritisch und verfänglich ist er eigentlich?
Da geht es sehr viel um demokratische Freiheiten, um das herrliche liberale Land, um Gerechtigkeit. Aber zugleich ist es auch dennoch auch eine Botschaft an Peking. Direkt wird Peking zwar nicht genannt, aber es heißt doch Kopf hoch. Man soll weiter den Protest aufrechterhalten und er impliziert auch etwas, man soll keinen Frust empfinden, also die Teilnehmer. Man hat es da zwar mit einem mächtigen Gegner zu tun und selbst wenn der Protest dieses Mal vielleicht nicht erfolgreich sein wird, dann vielleicht in ferner Zukunft. Also das impliziert dieser Text. Er ist jetzt nicht in dem Sinne illegal, also das, was die Pekinger Seite den Protestierern häufig vorwirft, sie seien Separatisten, sie würden die Abspaltung Hongkong betreiben, das kommt in dem Text nicht vor.
Es ist eher so ein bisschen identitätsstiftend.
Ja, auf jeden Fall. Also es wird auch immer wieder betont, wir sind Hongkonger. Also insofern kann man schon im Kontext der Proteste schon sagen, okay, da ist so etwas auch wie eine Unabhängigkeitsforderung impliziert, aber es wird halt doch nicht so formuliert. Also insofern fällt es Peking da schwer, dieses Protestlied zu diskriminieren.
In welcher Tradition steht denn dieser Protestsong, gerade im Hinblick auf die chinesische Tradition?
Ja, Protestsongs hat es in China natürlich auch immer wieder gegeben. Die Kommunistische Partei selbst hat das massiv betrieben, gerade in ihren Anfangszeiten, also rote Lieder. Anfangs waren es Arbeiterlieder auch übernommen aus Europa, später waren es eigene kommunistische Lieder. Also die kennen auch viele Chinesen. Es ist auch deswegen bezeichnend, dass in Hongkong durchaus auch wiederum eine Gegenbewegung gibt. Also dort, wo dann spontan sich die Leute zusammengetroffen haben, um das Hongkonger Protestlied zu singen, also für Freiheit, haben sich dann spontan auch wieder pro-Peking Anhänger gesammelt und haben da mit roten Liedern versucht, dagegen zu singen. Also in einigen Einkaufszentren sind Videos zu sehen, wo es regelrechte Gesangsbattles gibt. Also wobei die Hongkonger, die Pro-Hongkonger eindeutig in der Überzahl waren.
Das ändert in Deutschland vielleicht an bestimmte Stadion, Fußball-Fangesänge, das Hin und Her. Das Ganze ist, wir haben es ja ein paar Mal betont, eine Gemeinschaftsproduktion, die Entstehung dieses Songs. Ja, weg vielleicht auch von Medienstars der Protestbewegung wie Joshua Wong, der ja vergangene Woche durch Deutschland reiste, ist dieser kollektive Gedanke der Protestbewegung vielleicht auch sehr wichtig?
Ja, der ist dieses Mal sehr, sehr ausgeprägt. Da hat man gelernt von den Regenschirmprotesten vor 5 Jahren. Dort gab es noch eindeutige sogenannte Protestanführer. Sie standen dann irgendwann auch intern in Kritik, dass sie sich so zu sehr versucht haben zu profilieren. Aber sie hatten es dann natürlich auch hinterher schwer. Also die waren dann auch sehr arg von der Repression betroffen. Die meisten von ihnen waren dann auch mehr oder weniger in Haft. Also insofern, daraus hat man gelernt, das will man dieses Mal vermeiden. Und das funktioniert auch erstaunlich gut. Also viele, viele der Proteste, der Aktion und nicht zuletzt auch dieses Lied ist halt nicht von irgendeiner zentralen Instanz entschieden worden, sondern sammelt sich quasi über so eine Art Schwarmintelligenz, formiert sich dieser Protest oder formieren sich diese Aktionen dann auch selbst. Also das ist schon ein großer Unterschied zu den Protesten von vor 5 Jahren.
Felix Lee war lange für die Taz-Korrespondent in China über die Entstehung und die Bedeutung des Protestsongs Glory to Hong Kong.